Gebäudewende. Ein Podcast des Gebäudeenergieberaters im Gentner Verlag. Hintergrund und Meinung rund um die Wärmewende im Gebäudebereich, um Quartiers- und Gebäudekonzepte, die den Neubauten und Gebäudebestand tauglich machen für den Klimawandel und um Ideen und Forschungsansätze für klimafreundliches Wohnen. Unser Thema heute: Wie viel Technik braucht das Haus? Unser Podcast-Partner ist Professor Timo Leukefeld aus Freiberg in Sachsen. Pia Grund-Ludwig, Chefredakteurin des Gebäudeenergieberaters, spricht mit ihm über sein Hauskonzept auf Basis von möglichst wenig Technik.
Herr Leukefeld, schön, dass Sie Zeit haben. Wir sprechen über das Thema Enttechnisierung von modernen Gebäuden. Unser Podcast beginnt wie immer mit drei Fragen an unsere Interviewpartner. Meine Einstiegsfrage an Sie wäre: Apple oder Huawei?
Das wäre für mich so wie die Frage, dass ich mir entscheide zwischen Pest und Cholera.
Schlüssel oder Keycard?
Ganz klar Schlüssel. Ich möchte gern was in der Hand haben, was Haptisches und was fühlen. Und ich möchte natürlich im Falle eines digitalen Ausfalls, Hackerangriffs oder so, natürlich analog auch handlungsfähig sein.
Und Amazon oder Bioladen?
Ganz klar Bioladen.
Gut, dann lassen Sie uns mal einsteigen in unser Kernthema, Enttechnisierung. Smart Homes sind ein zentraler Trend der Zukunft des Bauens. Sie sprechen von Enttechnisierung. Sind Sie denn ein Technikgegner?
Also ich bin ja gelernter Handwerker, habe als Heizungsbauer gearbeitet und Ingenieur. Da können Sie kaum ein Technikgegner sein. Ne? Ich muss aber dort noch mal ein bisschen einführen. Smart Home, sagen Sie, ist ein Trend. Ja, das ist ein politisch gemachter Trend. Und wenn Sie sich mit Trendforschung auseinandersetzen, gibt es ja immer Trends, die von der Industrie gut angeheizt sind. Und andere Trends, die eher aus wirtschaftlichen getriebenen Gründen sich entwickeln können. Und wir merken eben im Moment, dass wir ja immer sehr oft über die Kaltmiete sprechen, diese sogenannte erste Miete. Und jetzt sprechen wir über die zweite Miete, die Betriebskosten. Und der Gesetzgeber sagt, also wer neu baut, muss eben dick dämmen, muss ganz viel Technik einbauen. Wärmepumpen, zentrale Lüftungsanlagen, Smart Home, Bussysteme, ne, Solaranlagen und so weiter. Und jetzt haben wir aber noch einen Gegentrend. Und der besteht daraus, dass wir immer weniger Handwerker haben, die irgendetwas reparieren können. Und wir haben Technik, die nicht mehr so lange hält. Also das Thema Sollbruchstellen, was wir aus dem Handy kennen, ist massiv auch in der Haustechnik vertreten. So, wenn ich das jetzt zusammenfasse, reden wir Praktiker von einer dritten Miete. Und das sind die Kosten für Wartung und Reparatur der vielen Technik. Und da ich selber gelernter Handwerker bin und alle Wartungsrechnungen und so weiter kenne, ist meine These, dass die im Neubau jetzt, ne, ich rede jetzt vom Neubau, die Kosten für Wartung und Reparatur in Zukunft die eingesparten Energiekosten übersteigen werden. Und wenn einem das mal klar wird, dann ist eigentlich der Handlungsdruck klar. Also, wir müssen uns darum kümmern, mit weniger Technik, mit soliderer Technik und mit langlebiger Technik und mit einfach bedienbarer Technik auseinanderzusetzen. Zumal ja ein Trend dazu kommt, dass wir durch die besseren Gebäudehüllen und den Klimawandel immer weniger Heizwärmebedarf haben und die Heizung an Bedeutung verliert und das Kühlen an Bedeutung gewinnt. Also unter diesen Rahmenbedingungen bin ich für eine absolute Vereinfachung. Und das Thema Smart Home ist sozusagen ein Thema, was hochkomplexe Systeme bringt, die am Anfang natürlich erstmal hocheffizient sind, sehr viel Wartung und Reparatur erfordern, sehr viel Abhängigkeit für den Kunden auch bringen. Und wir wissen das ja aus der Forschung, dass mit steigender Effizienz in der Regel die Suffizienz, also die Widerstandsfähigkeit, abnimmt. Und aus diesem Rahmen heraus ist es eben wirtschaftlich absolut sinnvoll, darüber nachzudenken, wie können wir radikal vereinfachen.
Wenn man sich aktuelle Produkte, Produktlinien anguckt, dann geht es doch aber eher in die gegenteilige Richtung?
Na gut, das sind ja Industrieverkaufsprogramme. Und dort hat man ja auch eine gute Lobbyarbeit gemacht. Das kennen Sie beim Thema Dämmung, das kennen Sie beim Thema Lüftungsanlage, beim Thema Wärmepumpen und so weiter. Das muss aber nicht heißen, dass man diesem Trend auch folgen muss. Vielleicht wäre auch so ein Kostenvergleich mal interessant, oder?
Ja, schießen Sie los.
Also wenn Sie heute ein Einfamilienhaus bauen, auch hier in meinem Wohngebiet, haben die meisten eigentlich so dicke Styroporwände gemacht, eine Luftwärmepumpe, Fußbodenheizung, haben einen Verteilerkasten, Warmwasserboiler, Warmwasserleitung, Zirkulationsleitung und so weiter. Dieses, sagen wir, Energietechnikpaket für Heizung und Warmwasser kostet heute im Einfamilienhaus ungefähr 35.000 Euro, inklusive Mehrwertsteuer fertig montiert, Tendenz stark steigend wegen dem Handwerkermangel, der im Übrigen ganz besonders im Heizungssanitärgewerk auftritt und sich verschärfen wird. Und wegen der guten Gebäudehülle und dem Klimawandel haben Sie dann noch Heizkosten von 600 Euro im Jahr für Warmwasser und Heizung. Da kommen Sie schon mal ins Grübeln und sagen, naja, 600 Euro und 35.000 Euro Invest, stimmt denn da das Verhältnis noch? Also diese Verhältnismäßigkeit. Na? Das ist sozusagen das eine. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche und sage, ich lasse das einfach mal alles weg, also keine Fußbodenheizung mehr, da wird übrigens auch der Fußbodenaufbau viel, viel einfacher, ne, in einem Neubau. Keine Verteilerkästen, keine Wärmepumpe, also überhaupt kein Heizkessel, kein Warmwasserboiler, keine Warmwasserleitung, keine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung etc. Und baue eine Infrarotheizung ein, die wartungsfrei ist und eine elektrische Warmwasserbereitung, die auch wartungsfrei ist, dann liege ich vergleichbar bei 6.000 bis 9.000 Euro Invest. Ne, habe auch nochmal vom Heizen her ganz andere Vorteile, Strahlung führt zu einem ganz anderen Wohlbehagen als Konvektion. Ne, ich habe auch keinen Staub mehr, der aufgewirbelt wird. Also da hängt sehr, sehr viel dran. Und dann hätte ich etwa 1.100 Euro Energiekosten für Heizung und Warmwasser im Jahr. Ne, 1.100 zu 6.000 bis 9.000 Euro Invest im Vergleich zu diesen 600 Euro, 700 Euro zu 35.000. Da wird ganz klar, dass da eine riesige Kluft aufgeht. Wenn ich jetzt noch Photovoltaik dazu nehme mit einer Batterie, dann bin ich immer noch unter den 35.000 Euro Invest und bin auch etwa bei 600 Euro Energiekosten pro Jahr. Aber dann schon für Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom. Und ich kann sozusagen noch die E-Mobilität ankoppeln. Also dort ist eigentlich ganz klar, ein Trend, und das sieht man bei großen Heizkesselherstellern, die jetzt riesige Infrarotabteilungen aufmachen. Das sieht man bei Fertighausfirmen, die massiv umstellen auf Infrarot, weil für die vereinfacht sich das natürlich. Denn Sie müssen sich vorstellen, man baut jetzt nur noch eine Gebäudehülle, spart in der Haustechnik ganz viel Geld ein. Wer nachhaltig plant, nimmt einen Teil dieser Einsparungen, gibt es in eine bessere, nachhaltigere, ökologischere Hülle, weil die Gebäudehülle steht für 80 Jahre. Haustechnik hält nie so lange. Ne? Und gibt dem Kunden eine Garantie, also Wartungsfreiheit. Ne? Er muss sich um nichts mehr kümmern. Und dann baut man die Hülle, dann kommen nur noch Kabelausroller, ungelernte Hilfskräfte, die nach einem Ingenieurplan Kabel auslegen. Und dann kommt ein Elektriker, ein Ausgebildeter, der die Endgeräte anklipst. Also der Bau wird extrem vereinfacht vom Ablauf, von den Kosten. Und die Hausbaufirma kann eine hohe Gewährleistungsgarantie übernehmen, eigentlich 10 Jahre bei der Haustechnik, weil die Technik ist wartungsfrei. Und das ist so ein, da sieht man, wo der reale Trend hingeht, nämlich zur Vereinfachung. Und unter diesen Randbedingungen, also gute Hüllen, Klimawandel, weniger Handwerker, die wir haben, mehr Sollbruchstellen, sowieso dem Bereich, dass die Politik eine reine Stromgesellschaft anstrebt. Ne? Also was ja über die NF, über die KfW und so weiter sehr, sehr massiv unterstützt wird. Und mit dem Blick, dass Stromnetz immer grüner wird, plus neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel die Cloud-Lösung, wo es Dienstleister gibt, die nehmen ihnen den Überschussstrom im Sommer ab und geben ihnen fast die gleiche Menge im Winter zurück, dann haben sie praktisch null Energiekosten. Und haben trotzdem schon eine hohe Grundautarkie. Das heißt, selbst wenn so ein Cloud-Modell mal wegfällt, weil da auch viele schwarze Schafe natürlich im Moment noch unterwegs sind, hat man eine hohe Grundautarkie und geringste Energiekosten. Und meine These ist ja, wenn Sie diese Randbedingungen anschauen, die sich noch mehr verschärfen werden, sage ich voraus, dass im Neubau in den nächsten 10 Jahren die Flüssigkeitsheizung verschwinden wird. Und das ist natürlich eine krasse Behauptung oder eine Disruption, ne, eine Unterbrechung dessen, was wir jetzt 70 Jahre gemacht haben, für viele unvorstellbar. Aber ich merke, wie der Markt sich von unten massiv umstellt, genau auf diese einfache Lösung.
35.000 Euro Investitionskosten in Technik nennt Leukefeld. Bei Energiekosten in Höhe von nur noch einigen 100 Euro pro Jahr in modernen Gebäuden. Eine bessere Gebäudehülle, Wände mit hoher Speichermasse und sinnvoller Dämmung ermöglicht das und reduzieren den Verbrauch deutlich. Doch was heißt das für die Haustechnik der Zukunft? Damit befassen wir uns im nächsten Teil des Podcasts.
Was bedeutet es denn für die konventionellen Heizungen? Die wird es dann nicht mehr geben?
Im Altbau schon. Im Altbau wüsste ich jetzt nicht, wie man die Flüssigkeitsheizung ersetzen könnte. Ich denke, dort wird die für Jahrzehnte dominieren. Im Neubau ist meine These, wird sie in den nächsten 10 Jahren verschwinden. Und damit gekoppelt ja eigentlich der Gaskessel, der Ölkessel, die Wärmepumpe, der Pelletofen, die Fernwärmestation.
Ist es denn wirklich zukunftssicher, wenn man auf Strom setzt?
Also man muss mal sagen, wenn jetzt alle mit Strom heizen, haben wir ein Problem, volkswirtschaftlich, energiewirtschaftlich. Aber ich muss ja mal eins sagen, wir sind ja jetzt schon bei fast 1 Million oder um 1 Million Wärmepumpen etwa, ne, glaube ich. Da müsste man ja erstmal mit dieser Branche reden, wo kommt denn der Strom im Winter her bei 1 Million Wärmepumpen? Wir reden ja jetzt bei Interroth noch von einer ganz kleinen Nische im Moment. Ne? Und da wird aber, wir haben sofort schon die großen Kanonen aufgefahren. Also Infrarot geht nur sehr, sehr sinnvoll im Neubau aus meiner Sicht, im Altbau und der Sanierung, dort wo man eben keinen Platz hat für Wassersysteme. Aber im Neubau bei diesen guten Hüllen, ne, stellen Sie sich vor, wir haben im Mehrfamilienhaus die 17 Kilowattstunden Heizwärmebedarf pro Quadratmeter, die wir erreichen. Jetzt kommen immer mehr wildere Winter. Ja, da können Sie ganz, ganz unbeschwert mit Strom heizen. Weil sie brauchen dann ganz, ganz wenig. Da spielt Warmwasser eine viel größere Rolle. Der Haushaltsstrom ist dort viel dominanter. Und wenn jetzt Photovoltaik immer preiswerter wird, auch die Leistung langsam nach oben geht und jetzt auch anfangen, die Batterien kostengünstiger und ökologischer zu werden, dann arbeitet der Markt komplett für diese Technologie.
Ein Baustein, der in modernen Gebäuden häufig kritisiert wird, ist Lüftung. Kann man denn ohne Lüftung überhaupt noch zukunftsfähig bauen?
Das ist fast ein philosophisches Thema, will ich mal sagen. Also ich sage mal, man kann das mit Lüftung machen, kann es auch weglassen. Wir haben ja hier 2 Häuser in Freiberg autarke. Eins hat eine kontrollierte B- und Entlüftung zentral mit Wärmerückgewinnung. Das andere Haus arbeitet nur mit Fensterlüftung und einer Miefampel, wo die Nutzer aufgefordert werden, bei Rot eben Fensterlüftung zu machen. Und die wissen auch, wie man Fensterlüftung richtig macht, ne, mit der Stoßlüftung. Und messtechnisch über 3 Jahre kein Unterschied energetisch. Also ist immer die Frage, wo guckt man hin? Energetisch bin ich nicht so überzeugt, dass es viel bringt, weil wenn Sie sich die Thermodynamik angucken, in Luft ist ganz wenig Energie drin. Und wenn Sie aus ganz wenig viel zurückgewinnen, ist es immer noch wenig.
Das heißt, Sie würden Lüftung auch ohne Wärmerückgewinnung machen?
Im Mehrfamilienhaus sind wir massiv dran, in der Forschung von dieser zentralen Lüftung wegzukommen. Erstmal Schritt dezentrale Lösungen, nur noch in Problemzonen. Und unser Fernziel ist eigentlich eher eine Fensterfalzlüftung mit einer kleinen dauerhaften Abluft im Bad oder Küche. Damit wärmen wir von der Technik komplett weg, haben den Luftwechsel drin. Zwangsweise, also wenn Mieter da gar nichts machen. Und wir merken aber jetzt auch durch die Infrarotheizung, können wir es eben schaffen, alle Oberflächen im Raum zu erwärmen. Und damit haben Sie dieses Schimmelproblem zum Beispiel fast komplett vom Tisch.
Und Sie setzen auf Fensterfalzlüftung, weil das auch eine automatische Lösung ist?
Genau, also wir wollen einfach die Mindeststandards des Gesetzgebers erfüllen und wir sagen, okay, es gibt ja auch Leute, die sperren sich, machen, rammeln alles zu und hängen dann Wäsche auf und so weiter, diese Extremfälle, die haben wir eben damit mit eingebunden. Ne? Es gibt dann praktisch eine dauerhafte Zwangslüftung, aber auf ganz niedrigem Niveau mit ganz einfachen und wartungsfreien Systemen.
Sie haben vorhin das Thema Förderung angesprochen. Muss sich denn die Förderpolitik ändern, damit es zu einer Enttechnisierung kommt?
Naja, ich denke, es wäre eigentlich, also Förderung zum Anschubsen einer Geschichte ist immer gut. Wenn sie dauerhaft da ist, verzerrt sie den Markt immer. Also wir erleben das ja laufend, dass Leute sagen, ich will die KfW sowieso Förderung haben, 40 plus. Und dann sieht man, man muss ganz viel Technik einbauen. Dann kriegen die am Anfang ein bisschen Förderung und haben dann aber in den nächsten Jahrzehnten mit Blick auf die Dinge, die wir besprochen haben, Handwerkermangel und Sollbruchstellen, haben die massive Ausgaben für Wartung und Reparatur.
Wie sieht nun das kostengünstige und energiesparsame Haus der Zukunft aus? Unser Gesprächspartner ist Timo Leukefeld. Er bezeichnet sich selbst als Redner für das Leben in der Zukunft und ist skeptisch, ob Smart-Home-Lösungen ein Teil dieses Lebens sein sollten. Die Fragen stellt Pia Grund-Ludwig, Chefredakteurin, Gebäude-Energieberater.
Wie hoch schätzen Sie denn in den ersten 10 Jahren eines heute gebauten Standardhauses?
Ganz schwierig. Also kommt auf den wie viel Technik hat er drin? Ich kann nur mal so ein paar Randbedingungen nennen. Ich denke, wenn sich das so fortsetzt und der Mangel bei Handwerkern liegt vor allen Dingen im Dachdeckerbereich und im Heizungsbau, kann ich mir in 10 Jahren durchaus eine Handwerkerstunde in dem Bereich zwischen 150 und 200 Euro vorstellen. Und ich bin Handwerker, ich habe viel mit der Handwerkskammer zu tun, also ich mache da keine Luftschätzung. Das ist das eine. Und das andere ist halt die Frage, wie viel Technik habe ich drin? Ne? Eine Lüftungsanlage hat Wartungsintervalle mit dem Filter, eine Wärmepumpe. Solaranlagen sind eigentlich relativ pflegeleicht, muss ich sagen. Solarthermie und Photovoltaik, dort sehe ich jetzt nicht so einen riesigen Reparaturbedarf. Die Smart-Home-Systeme, da hat man sehr viel Risiko, was man auch eingeht. Ne? Ich habe selber ein Gebäude mit einem Bussystem eingebaut, Smart Home, und habe vor einem Jahr dann einen Brief bekommen, dass meine Busfirma in Insolvenz gegangen ist und keine Teile mehr liefert und die Fachexperten waren innerhalb von 3 Wochen in anderen Firmen.
Das ist bitter.
Und da mein Bussystem zentral wirklich auch alles gesteuert hat, Jalousien, Licht und Heizung zum Beispiel, sitze ich seit 7 Monaten in meinem Haus ohne Licht, ohne die Heizung und ohne das, dass ich die Jalousien bedienen kann. Die Heizung habe ich als Heizungsbauer selber manuell wieder irgendwie in Gang gekriegt. Die läuft halt jetzt immer, ne, Fußbodenheizung, und ich habe die Heizkurve ganz runtergenommen und habe festgestellt, man braucht gar keine Einzelraumregelung und außengeführte Geschichte. Ne? Einfach Heizkurve sehr weit runternehmen, durchlaufen lassen. Dann habe ich mir Stehlampen gekauft aus dem Obi-Baumarkt, sodass wir erstmal Licht haben. Und die Jalousien sind halt zum Glück beim Defekt der Busregelung gerade offen gewesen. Und ich suche jetzt Firmen, die mir das umbauen, um das zu reparieren seit 7 Monaten. Und ich finde niemanden, weil jeder sagt, das ist nicht unser Software-Dings, die Kabel sind andere, als wir sie nehmen und. Ne? Also man begibt sich mit dem Smart Home natürlich häufig, nicht immer, in eine hohe Abhängigkeit. Denn wenn der Anbieter weg ist, und der Spezialist, der Ihr Haus konkret betreut hat, mit dem Softwarepaket, ne? Wenn der in eine andere Firma geht, gehen schon die ersten Probleme los. Also ich sehe das noch nicht so, dass die ganze Welt dann Smart Home wird, weil viele Menschen oder viele unserer Kunden sagen jetzt, bitte kein Smart Home, ganz einfache Technik, wo wir keinen Stress haben, wo wir von Handwerkern möglichst unabhängig sind und wo die Mieter auch sozusagen ohne jegliche Störung oder dicke Prospekte lesen zu müssen, die Wohnung bedienen können.
Was war denn Ihre Motivation, Smart Home einzubauen? Ich meine, die Probleme waren doch eigentlich auch schon vorher absehbar.
Ja, als Techniker sind Sie immer neugierig.
Der Spieltrieb.
Na, genau, und Sie wollen auch alles ausprobieren und Sie glauben gar nicht, was ich alles in meinem Keller jetzt stehen habe, von Alexa bis, ne? Und dann gibt es so einen Friedhof im Keller, wo dann der ganze Schrott hinkommt, weil man natürlich erstmal tief eintauchen muss das probieren, Erfahrungen machen und dann lässt man wieder Dinge los. Und die 25 Jahre Technikerleben, wo ich auch meine Familie gequält habe mit allen möglichen Entwicklungen, haben mich eigentlich wirklich zu dem Punkt geführt, wir müssen die Dinge wesentlich vereinfachen und mit weniger Technik, die einfacher funktioniert und langlebiger ist, auskommen.
Okay, das heißt, Sie waren Nerd und sind jetzt bekehrt?
Ich bin auch immer noch Nerd, also ich probiere trotzdem noch alles aus. Aber für meine Kunden habe ich ja dann eine andere Verantwortung. Und dort sind wir jetzt so weit, dass wir vieles eher weglassen und dem Kunden dazu raten. Und die Konsequenz ist ja, dass der Kunde eine viel bessere Wirtschaftlichkeit hat, eine bessere Mietrendite, ein besseres Verhältnis zu den Mietern. Also eigentlich verbessern sich alle Dinge, die dem Investor wichtig sind, durch weniger Technik.
Unser Gesprächspartner ist Timo Leukefeld. Er entwirft ein Haus, das mit sehr wenig Technik auskommen soll. Pia Grund-Ludwig, Chefredakteurin Gebäudeenergieberater, wollte wissen, wie man sich so ein Haus vorstellen muss.
Sie entwerfen derzeit so ein enttechnisiertes Haus. Können Sie das mal ein bisschen beschreiben? Wie sieht es konkret aus?
Können Sie das mal ein bisschen beschreiben? Wie sieht es konkret aus?
Das Prinzip ist relativ einfach. Wir haben eine monolithische Hülle, also wir bauen 43, 45 cm dicke Ziegelwände, keine extra Dämmung außen drauf. Innenwände auch massiv aus Ziegel, also um eine hohe Speichermasse zu haben. An der Decke die Infrarotpaneele, die gut positioniert sein müssen. Das muss man auch ingenieurtechnisch auslegen. Also die Ingenieure haben trotzdem noch viel Arbeit. Ne? Es ist nicht so, dass die ihre Arbeit verlieren. Also Infrarotheizung, elektrische Warmwasserbereitung, dezentral, das kann im Einfamilienhaus der Durchlauferhitzer sein zum Beispiel. Dann Photovoltaik auf dem Dach, das ist beim Einfamilienhaus meistens die 9,99 kW-Anlage, ein 10 Kilowattstunden Akku dazu und eine Elektroladesäule, um das E-Auto zu laden. Das ist eigentlich jetzt so das Grundkonzept im Einfamilienhaus. Und dann kann man überlegen, nimmt man eine Cloud-Lösung, da muss man halt genau gucken, dass man auch was Seriöses findet, eine Stromcloud-Lösung. Nimmt man noch einen Holzofen dazu, ich würde das immer machen, weil dieses Knistern und Flackern ist das eine, also Lebensqualität. Und wenn man im Winter ab und zu mal ein Stück Holz anlegt, hat man einfach weniger Stromkosten in der Infrarotheizung. Ne? Und hat, wenn der Strom mal ausfallen sollte und je digitalisierter dieses Stromnetz wird in Zukunft, denke ich, wird es auch unsicherer. Ne? Die Effizienz steigt, aber die Resilienz sinkt. Das heißt, beim Stromausfall kann man dann trotzdem sein Haus einfach heizen, weil der einfache Kaminofen eben völlige Low-Tech ist. Ne? So, und das übertragen wir gerade ins Mehrfamilienhaus. Und jetzt wird in Lübben und in Unna werden die ersten Mehrfamilienhäuser gebaut. Da ist der Baubeginn jetzt demnächst. Also in Lübben ist er schon da, in Unna kommt es demnächst. Und wir planen praktisch die ganzen Mehrfamilienhäuser nur noch mit Infrarotheizung. Und vielleicht da auch noch ein sehr emotionaler Aspekt. Ich habe eine Honorarprofessur für Solarthermie. Und die spielt in unseren neuesten Projekten, ist die nicht mehr mit dabei.
Warum?
Das ist eben dieses Thema Disruption, Unterbrechung dessen, was man bisher gemacht hat. Also unter den Randbedingungen, die wir ja besprochen haben, ne? Also Heizen verliert immer mehr an Bedeutung, Kühlen gewinnt an Bedeutung, keine Handwerker, Sollbruchstellen in der Technik, ist einfach das wasserführende System ist im Neubau ein Auslaufmodell, unter wirtschaftlicher Blickweise. Und die Solarthermie, die ich sehr mag und die im Altbau oder in Fernwärmenetzen und so weiter auch im Neubau sicherlich noch eine Rolle spielen wird, die geht eben nur in Verbindung mit Flüssigkeitsheizsystemen. Ja, dann habe ich wieder diese hohe Gesamtinvestition.
Wenn jetzt ein Energieberater sich entscheidet, in Richtung enttechnisiertes Haus zu beraten in der Planung, worauf muss er denn achten?
Naja, ich würde die Infrarotheizung immer nur im Zusammenspiel mit Photovoltaik sehen. Ne? Weil ja, muss man auch klar sagen, natürlich Strom viel teurer ist zum Heizen als jetzt Gas oder Öl oder Pellets. Ne? So. Deswegen sollte man die Infrarotheizung immer mit Photovoltaik kombinieren, um möglichst den größten Teil des Stroms, den man braucht im Haus, für alles, fürs Autofahren, für Haushaltsstrom und für Warmwasser und Heizung selber produzieren zu können. Und ein Energieberater, also im Einfamilienhaus ist es relativ einfach, weil die Leute heute aus Kostengründen, weil Photovoltaik immer günstiger geworden ist, diese 10 kW-Anlage eigentlich in der Regel immer ausreizen. Also da gibt es kaum noch eine Dimensionierungsvorschrift, dass man sagt, das eine Haus braucht genau 6,3 kW und das andere 7,9. Man sagt, das, was auf dem Dach ist, ist zum Gesamtinvest völlig überschaubar. Dort reizt man es aus, geht knapp unter die 10 kW, ne, um praktisch da nicht dann in die Sonnensteuer reinzukommen. Die Batterie hängt dann ein bisschen davon ab, ob man mit E-Mobilität oder ohne rangeht. Wenn man E-Mobilität vorhat, würde ich die eher etwas überdimensionieren. Wenn man das nicht vorhat, kann die zwischen 5 und 10 kW liegen, Kilowattstunden. Und dann würde ich wieder auf die massive Bauweise achten, viel Speichermasse, um eben möglichst eine technische Kühlung des Gebäudes in Zukunft. Ne? Im Moment kommen wir gerade noch ohne aus alle, aber wenn die Sommer noch länger werden und heißer werden, wird es um eine technische Kühlung gar nicht drum herum kommen. Und dann haben natürlich die Gebäude, die eine große Speichermasse haben, enorme Vorteile. Und dann muss der Energieberater natürlich sich mal einarbeiten in das Infrarotthema, weil das physikalisch und von der Thermodynamik natürlich ganz anders wirkt und auch erklärungsbedürftig ist dem Bauherrn gegenüber. Es ist ja eigentlich eine ganz alte Heizungsart. Ne? Also Infrarotlampen kennt jeder, die Sonne kennt jeder, das Lagerfeuer, den Kachelofen. Also Infrarotstrahlung ist ja den Menschen bekannt. Auch die Infrarotheizung ist schon uralt, aber sie ist aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden. Und deswegen müssen sich natürlich die Energieberater thermodynamisch dort mal ein bisschen reinlesen, Strahlung, Konvektion, Wärmeleitung, diese Gesetzgebung nochmal durchgehen, wie funktioniert das, was macht das mit der Strahlungswärme, die Wohlfühltemperatur, ne, die Wände, warme Wände, dass kein Schimmelproblem ist, diese gleichmäßige Wärmeverteilung und auch die Frage, der ganze Raum speichert ja dann die Wärmeenergie, was wiederum auf die Lüftung Einfluss hat. Also wenn die Wärme in den gespeichert ist im ganzen Raum und in den Möbeln und ich mache eine Stoßlüftung, dann bringe ich ja kaum Energie weg. Ja? Also dort muss man sich fachlich nochmal ein bisschen austauschen und dann kann man eigentlich differenziert beraten und sagen, okay, im Neubau bei einer guten Gebäudehülle ist die Infrarotheizung wirklich eine gute Option.
Sie haben das Thema Kühlung angesprochen, da haben Sie aber mit der Infrarotheizung ein Problem im Vergleich zur Wärmepumpe.
Ja, klar, aber die Wärmepumpe ist ja sozusagen, läuft ja dann umgedreht im Sommer. Also wenn ich Wärmepumpe zum Kühlen nehmen würde, dann würde ich lieber eine Wärmepumpe mit Bohrung nehmen, um die Erde als Kältequelle zu nutzen und dann passiv zu kühlen. Das haben wir hier in unseren Häusern auch drin. Wir haben hier auch eine Fußbodenheizung und die ist einfach an eine Bohrsonde. Also wir haben gar keine Wärmepumpe, wir haben nur eine 50-Meter-Sonde und haben die an die Fußbodenheizung angeschlossen. Na, dann würde ich passiv kühlen. Aber an sich muss ja der normale Wärmepumpenbesitzer, der für 35.000 Euro investiert hat in sein Haus, ne, und dann in der Regel nicht mehr das Geld übrig hat, noch zusätzlich eine Photovoltaikanlage zu kaufen, der muss ja dann im Sommer den Strom aus der Steckdose ziehen. Und das ist absurd, obwohl das Dach voller Sonne ist.
Mit Infrarot können Sie gar nicht kühlen.
Ja, aber deswegen kommt es eben aufs Gesamtkonzept an. Wenn wir eine hohe Speichermasse im Gebäude haben, brauchen wir per se keine aktive Kühlung. Okay. Also das ist wieder dieses Thema Filter im Kopf einbauen und nicht am Ende der Kläranlage. Wenn ich erstmal so baue, dass ich die Gesetze der passiven Kühlung über die Bauphysik gar nicht beachte, dann muss ich mit Technik nachrüsten.
Das heißt, grundsätzlich anders bauen und dadurch den Kühlbedarf reduzieren?
Richtig, genau. Wärmebedarf reduzieren, Kühlbedarf reduzieren. Weil den Gehirnschmalz, den ich dort reinstecke, der steht für 80 Jahre und wirkt ohne irgendwelche Pumpen und Steuerung. Und unsere Großeltern wussten über diese Zusammenhänge mehr, also wussten mehr darüber und hatten schlechtere Baustoffe als wir heute.
Sie hörten einen Podcast zur Gebäudewende. Konzeption, Produktion und Redaktion Pia Grund-Ludwig und Maximilian Winter. Bleiben Sie dran. Weitere Ausgaben unseres Podcasts unter www.gap-info.de oder auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.